Hi, herzlich willkommen zum Arche-Podcast. Die Arche ist eine Kirchengemeinde in Augsburg. Wir lieben Jesus und unser Herz schlägt dafür, unsere Mitmenschen für Jesu Nachfolge zu begeistern. Auf diesem Kanal findest du wöchentlich dazu inspirierende Inputs. Viel Spaß beim Anhören.
Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet letzte Woche, also vor der vergangenen Woche, schon vor der Allianz Gebetswoche, eine tolle Woche bei den Tagen der Ausrichtung. Wir haben da eine Zeit gehabt, wo wir gemeinsam als Gemeinde gesagt haben, hey, wir möchten diese Woche wenig Termine haben und dafür die Zeit nutzen, um wirklich Gott zu genießen, um Zeit mit ihm zu verbringen und um uns mit ihm da zu beschäftigen, völlig zweckfrei, ohne Agenda, ohne irgendwie eine Gebetsliste oder auch einfach nur bei ihm zu sein. Und ich möchte euch heute und nächsten Sonntag dafür faszinieren. Und daher werde ich jetzt in den heutigen Sonntag und auch nächste Woche dann über etwas sprechen, was in der Bibel oft oder auch öfters vorkommt, und zwar die Herrlichkeit Gottes, der Wohnort Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, der Wohnort Gottes. Im Alten Testament gibt es da dieses Wort Kabod, was so viel ausdrückt wie Schwere, wie Erhabenheit, wie Herrlichkeit, aber auch, dass eben etwas das Eindruck macht. Im Neuen Testament wird es dann mit Doxa, dem griechischen Doxa, überschrieben, mit Ruhm, Ehre, Lichtglanz. Und dabei geht es auch darum, dass wir etwas bejahen, etwas zustimmen durch unseren Lobpreis oder durch unseren Tun. Also wir stimmen damit innerlich überein und wir stellen das fest, wenn wir Gott jetzt in so einer Zeit von Lobpreis, von Anbetung, das ihm in diesen Liedern zusingen und das bekennen, aber auch durch unser Tun, durch unser praktisches Machen. Und ich lese euch hierzu nochmal kurz zwei, drei Bibelstellen vor, um das Wort Gottes hier sprechen zu lassen, was das so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Im Psalm 26, Vers 8, Herr, ich liebe die Stätte deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Psalm 27, Vers 4, eines erbitte ich vom Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. In Habakuk, also im kleinen Propheten da im Alten Testament 2, Vers 14, ja, das Land wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser, das Meer mit Wasser gefüllt ist. So rum, genau. Ihr seht, da gibt es Texte, die das ausdrücken, die von dieser Herrlichkeit Gottes, von diesem Wohnort sprechen. Und der Begriff Herrlichkeit hat eine so große charakteristische Verwendung, besonders im Rahmen von der Exodus und der Tempeltradition. Ihr müsst es wissen, im Alten Testament ging es ganz viel um diesen Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Und dann eben, wie kam es dazu, dass sie diesen Tempel hatten und dass sich alles dann in ihrem Volk um diesen Tempel gedreht hat. Also dieser Begriff Herrlichkeit hat darin so eine große Verwendung, dass man an manchen Stellen fast von einem Terminus technicus sprechen kann. Und dieser bezieht sich auf die Erscheinung beziehungsweise auf die Präsenz Gottes. Also es geht nicht nur um Ehre, Ruhm, sondern eben auf diese Präsenz, auf diese Gegenwart. So wird er oft als Terminus technicus verwendet. Die Grafik und einige Überlegungen, die sind vom Richard Gordon an den angelehnt. Und im Buch Hesekiel, auch im Alten Testament, da gibt es einen Ausblick auf dieses Ende der Zeit. Und da wird zum Beispiel von einem himmlischen Tempel, von einer himmlischen Stadt erzählt, die diesen Namen trägt, Gott ist hier. Das wird über dieser Stadt gesagt. Gott ist hier und das ist die Stadt Gottes. Und dann sagen die Leute nicht mehr, hey, ich bin beim Stefan im Haus oder ich gehe in die katholische Kirche oder hier in die Arche, sondern ich will da sein, wo Gott ist. Wir können Gottes transformierende Gegenwart in unserem Leben erfahren, wenn Gott uns in unseren persönlichen Gebetszeiten begegnet, wenn er die mit seiner Gegenwart erfüllt. Auch in gemeinsamen Treffen, hier jetzt heute Morgen oder sonst, können wir diese Wohnstätte von Gott werden. Wir können Gottes transformierende Gegenwart in unserem Leben erfahren, wenn Ehen und die Beziehung zu unseren Kids Wohnstätten Gottes sind, wenn wir ihm dort den ersten Platz und den Ehrenplatz geben. Deine Freundschaften können ihn reflektieren. Gemeinde ist dann nicht nur mehr Gemeinde, sondern Gottes Gegenwart ist besser als all meine Fähigkeiten, als all mein Wissen, all das, was ich habe. Das ist besser als alles. Und wie wäre es, wenn wir von unserem Alltag und von unseren Gruppen hier in der Arche sagen könnten oder ja, einfach sagen, hey, Gott war da. Gott war da. An meinem Dienstag und in meinem Abend, wenn der Tag dumm war, Gott war da. Und genauso auch, wenn wir uns hier treffen, die Wohnstätte Gottes. Und das ist der Plan Gottes von Anfang an. Gottes Bestimmung ist ein Wohnort. Und das zeige ich euch gerne mal. Zuerst ist der Wohnort Gottes der Himmel. Zuerst ist Gott da und da gibt es dann so Beispiele für Gott, für seine Dreieinigkeit. So wird er beschrieben als Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie Wasser. Und das ist dann einmal Eis, einmal flüssiges Wasser und einmal eben der Wasserdampf. Aber das ist zu einfach. Gott ist dreifältig. Er ist drei Personen. Er ist zu jeder Zeit diese drei Personen und keiner kontrolliert den anderen. Und unter dem Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist so viel Ehrerbietung, da ist so viel Wertschätzung, eben Herrlichkeit. Und wenn du den einen siehst, siehst du den anderen. Und der Heilige Geist zum Beispiel, er ist so, mit allem, was ich tue, zeige ich euch den Vater, wer der Vater ist, wie gut der Vater ist. Der Vater sagt, hey, du brauchst Jesus, den Retter, deinen Freund, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Sohn sagt dann, Jesus, ich gehe und ich lasse euch nicht alleine, sondern ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Jeder ist für den anderen, setzt sich für den anderen ein und ist mit dem anderen so eng verbunden. Im Himmel, da ist so eine starke Einigkeit, so eine Nähe, so close etwas, wobei da ist so viel Liebe unter diesen dreien. So viel Liebe und diese Verbundenheit macht eine Wohnstätte. Gott ist da, Gott wohnt da. Das ist schon mal das Erste. Und dann geht's weiter. 6 Tage lang hat Gott gebaut und gebaut. Okay, er hat gesprochen. Aber aus Staub wird Leben. Und alles ist gut, sagt er. Alles, was dort entsteht, bezeichnet er als gut. Und da zieht sich dann durch das, wo Gott diese Geschichte mit dem Menschen hier anfängt, so ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Das ist wie so eine große Love Story, so eine riesengroße Liebesgeschichte. Gottes Sehnsucht nach seinem Volk, wie er sich ausstreckt nach den Menschen. Und es fängt eben im Garten Eden an, indem er den Menschen schafft. Und Adam und Eva wurden als Ebenbild, als Abbild von Gott geschaffen, mit einer Sehnsucht nach einem Gegenüber. Mit einer Sehnsucht in ihrem Innersten nach einem Gegenüber, was sie sowohl in dem Partner, in dem Menschen finden, aber zuallererst natürlich in dem Gegenüber Gottes. Und die Geschichte geht ja weiter bis hin zu einer Braut, sagt die Bibel, die sich Jesus erwählt und dass er hingeht und alles vorbereitet für dieses Hochzeitsfest. Gott hat die Erde aber nicht nur für uns Menschen gemacht, sondern Gott hat sich einen Tempel, einen Wohnort gebaut und Gott hat die Erde gemacht für das, was er wollte. Gott wollte hier mitten unter uns sein. Er wollte sich hier zeigen und in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung mit uns sein, unter uns wohnen. Und am Ende von diesen 6 Tagen, da war Gott nicht müde. Da musste Gott nicht ausruhen, weil er so viel gearbeitet hat. Sondern er hat geruht, weil er die Gemeinschaft mit uns haben wollte. Weil er uns da hineinlocken wollte und gesagt hat, hey, da ist so viel mehr an Nähe, an ja, inniger, vertrauter Beziehung möglich. Im Garten, in der Begegnung mit Gott, da gibt es eine Überschneidung vom Himmel und von der Erde. Ja, da müsst ihr das euch vorstellen, Gott kommt rein und raus. Er geht einfach da und kommt und dann ist er wieder weg. So wird das ja da beschrieben. Gott war da. Gott war da, mittendrin. Und er hat davon geträumt, unter uns zu sein. Und wir denken vielleicht manchmal, dass Gottesdienst irgendwie drei Lieder und eine 35-minütige Predigt sind. Aber in Jesaja 66 heißt es, er sitzt im Himmel und schaut, wo er ruhen kann, wo er wohnen kann. Und dann geht es darum, ob man ihm ein Haus, einen Tempel baut oder nicht. Aber dann heißt es, ich schaue nach einem demütigen Herzen. Christsein ist so viel mehr, wo er sagt, hey, ich will da sein. Gott war da. Und dass er uns darin begegnet und diese Überschneidung von Himmel und Erde passieren kann. Und die Sünde ist das eben, was diese Überschneidung trennt, was das eben zerstört und wo das nicht mehr intakt ist, wo das nicht mehr möglich ist. Wir gehen weiter, wir machen mal dann einen Sprung und schauen uns die Geschichte mit dem Mose an. Und hier wird es deutlich. Mose, er baut das Zelt der Begegnung. Und in diesem Zelt, da gibt es verschiedene Sachen, Gegenstände, aber da gibt es auch so eine Schale von Weihrauch. Und das ist somit ein Tor in die Gegenwart Gottes, über diese Anbetung, den Dank, den Lobpreis, da hineinzukommen. Und dann gibt es da auch noch die Bundeslade, das ist so ein Kasten, so eine Box. Und oft ist es ja so, dass wir Gott vielleicht in irgendeine Box stecken, dass wir Gott so in unserer Vorstellung so einkasteln und so limitieren. Aber die Bundeslade ist der Wohnort Gottes. In 2. Mose 40, Vers 34 lesen wir, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Wohnung Gottes oder die Herrlichkeit und diese Wolke von Gottes Gegenwart hier zum Beispiel, die gehören zusammen. An anderer Stelle wird es dann wie Feuer beschrieben. Oder eben, wenn es darum geht, dass die Bundeslade dann geraubt wird von den Feinden Israels, dann denken sie, boah, jetzt ist Gottes Herrlichkeit von uns gegangen. Und beide Elemente von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Wohnort und das, was dann damals sichtbar war in Form von so einer Wolke oder von Feuer, das beschreibt eben das Ineinandergreifen. Manchmal ist es offenbar und manchmal ist Gott eher verhüllt. Manchmal ist Gott sichtbar, spürbar und für uns deutlicher zu erleben, seine Herrlichkeit, und manchmal ist es verborgen. Und der Mose, der erlebte die Herrlichkeit eben auch auf dem Berg Sinai wie ein brennendes Feuer. Später stellte er sich in so eine Felskluft, wo er gesagt hat, ich will dich sehen, Gott, und sagt, niemand kann mich sehen, aber stell dich da in so eine Felskluft. Und dann hat Gott es zugedeckt und seine Herrlichkeit zog an Mose vorüber. Mose bewies seine Freundschaft zu Gott dadurch, dass er sagte, hey, wenn du, Gott, nicht mit mir in dieses versprochene Land gehst, dann will ich da auch nicht hingehen. Dann habe ich da keinen Bock drauf. Mose sagte zu Gott, du bist mir wichtiger als irgendeine Aufgabe oder irgendeine Vision, die ich für mein Leben habe. Und das ist dann oft auch eben der Schlüssel, um eine tiefere Beziehung zu unserem Vater im Himmel zu knüpfen. Wir dürfen ihn selbst mehr wollen als das, was er tut. Das verheißene Land ist nicht das Ziel. Dieses versprochene Land, was Gott dem Volk Israel zugesagt hat, das ist nicht das Ziel, sondern der Gott des verheißenen Landes ist das Ziel. Das Volk Israel, das hat so viel erlebt und da war so ein Erbe da, dass Gott sich zeigte, dass Gott mitten unter ihnen war. Gott war da. Dafür waren die bekannt, dass Gott mit ihnen war. Und das Ziel war, er wollte sich ihnen selbst zeigen, nicht nur irgendwie ihren Dienst, ihr Tun, ihren Erfolg, sondern er wollte, dass sie ihn sehen, dass sie ihn kennen, dass sie an ihn gebunden sind. Gott ist mein Teil. Wir schauen mal weiter zum David. David, der ist ja dann König geworden in der Geschichte und der hat ein Versprechen gegeben, dass er nicht schlafen wird, bis er einen Wohnort für Gott gebaut hat. Das hat er mal gesagt und der möchte das dann, der möchte dann den Tempel bauen, das darf er dann allerdings nicht. Aber David bringt die Bundeslade zurück nach Jerusalem. Mitten hinein in das Regierungsgeschäft, mitten hinein ins Leben. Und David bringt anstelle von Tieropfern dann Lobopfer. Er bricht diese Regeln, die es gab, durch Intimität, durch diese innige Nähe zu Gott. Aufgrund seiner innigen, vertrauten Beziehung zu Gott baut er einen Wohnort Gottes, nämlich dieses Zelt Davids. David bringt diese Zukunft des Neuen Testamentes, dass wir diesen freien Zugang zu Gott haben, bringt es in diese Gegenwart damals durch diese innige Verbindung zu Gott. Und er ist es ja, der so Psalmen schreibt, wo er sagt im Psalm 51, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Ja, was heißt es, verwirf mich nicht von deinem Angesicht, Gott? Ja, können wir Gott sehen? Nicht mit unseren physischen Augen. Aber wir können ihn so in unserem inneren Geist wahrnehmen, dass wir seinem Angesicht nahe kommen. Verstoß mich nicht aus deiner Gegenwart. Das war damals schon möglich. Sonst würde er das ja nicht beten. Und er hat eben diesen Psalm 26, Vers 8 geschrieben. Herr, ich liebe die Stätte deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Der wusste, was Gott wichtig ist und warum Gott ihn da hineinruft, warum er ihn da hineinlockt. Sein Sohn Salomo, der durfte dann den Tempel bauen. Der hat dann von Gott her diesen Auftrag bekommen. Jetzt könnt ihr nochmal das alles anschauen, wie Gott praktisch von Himmel her den Garten Eden geschaffen hat und über die Geschichte mit dem Volk Israel, mit dem Mose, dem David, dann es zu diesem Punkt kam, wo Salomo diesen Tempel gebaut hat. Und er hatte eben davon Gott her die Weisheit, diesen Tempel zu bauen und ihn so neu aufzurichten. Und dann lesen wir in 2. Chronik 7, Vers 1, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Das war von Anfang an auch das Ziel, wo Gott zwar gesagt hat, hey, ich brauche das nicht, ich möchte in euren Herzen wohnen, ich möchte da in einer innigen Beziehung sein mit euch, aber wenn ihr das wollt und wenn das sichtbar macht, von dem, dass ich mitten unter euch bin, dann hat man diesen Tempel gebaut und darin hat die Herrlichkeit Gottes gewohnt. Es war praktisch möglich, dorthin zu gehen und dort Gott zu begegnen. Später wird der Tempel zerstört und wieder aufgebaut in der Geschichte von dem Volk Israel. Und die Frage ist für mich da zum Beispiel auch, warum hat das Volk Gottes sich immer wieder von Gott abgewandt? Warum ist das Volk Gottes immer wieder davon weggekommen, Gott als Gott anzuerkennen und ihm nachzufolgen, ihn zu ehren, ihm zu gehorchen? Obwohl er sichtbar unter ihnen war. Obwohl er so viel für sie getan hat. Davon lesen wir in Jesaja 29, Vers 13. Der Herr sagte, weil dieses Volk sich mit mir mit seinem Mund nähert und mich mit seinen Lippen ehrt, sein Herz aber fernhielt von mir und weil ihre Furcht vor mir zu einem angelernten menschlichen Gebot wurde. Äußerlich waren manche Dinge vielleicht da. Äußerlich hat dieses Volk das noch getan, was von ihm erwartet wurde. Aber hier drinnen, im Herzen, waren sie fern von Gott. Und sie hatten nur eine Ehrfurcht vor Gott, die das angelernt war durch menschliche Gebote. Und das sind oft die Punkte, wo wir unsere eigenen Wege gehen, wo mein Stolz, wo unser eigenes Ich uns im Weg stehen, wo Selbstgerechtigkeit da ist, wo Überheblichkeit da ist. Mit dem stehen wir Gott und seiner Herrlichkeit im Weg. Wenn es gut lief mit Israel, dann folgte das Volk der Gegenwart dem Reden Gottes und war davon abhängig. Das lesen wir durch das ganze Alte Testament hindurch. Und da war dann die Beziehung vorhanden und sie haben Gott geehrt und haben Ehrfurcht vor ihm und gesagt, ja, wir wollen das, dass du uns so nahe kommen darfst und dass du mitten unter uns bist und dass wir deinem Willen folgen, weil der gut ist. Es ist so für uns ein Anreiz, ein Bild, dass wir sagen, hey, wir sehnen uns nach dieser Beziehung zum Heiligen Geist, zum Vater, zum Sohn, dass wir seine Gedanken, seine Absichten, sein Herz, seine Wünsche für uns immer mehr kennen. Dass das immer mehr mit uns etwas macht und dass wir unsere eigenen Sachen immer mehr hinten hinstellen können. Jesus wünscht sich das, dass wir in ihm bleiben, in seinem Wort. Und dann können wir ihn bitten und er wird wirken. Er möchte, dass wir keine selbstzentrierten Christen sind, sondern in der Gegenwart und im Wort Gottes sind, weil wir dann den stärksten Impact haben auf diese Welt. Weil wir dann wissen, dann kann Gott durch uns wirken und durch uns alles tun. In Jesaja 60, 1-3 sagt Gott uns, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint auf über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Spürst du, zu was Großartigen Gott uns hier einlädt? Erahnst du, was Gott uns anvertraut hat und anvertrauen möchte? Ich habe das jetzt so schnell runtergerissen, weil ich gedacht habe, ich habe viel zu wenig Zeit. Aber ihr habt von dem ein bisschen erhaschen können, einen Glimpse, einen Eindruck bekommen, was Gottes Herz da drin ist, was Gottes Sicht da drin ist. Wie sehr er sich danach sehnt, diese Geschichte mit uns zu schreiben. Wir schauen kurz in den zweiten Teil, was nächste Woche weitergeht. Und zwar ist da Jesus, der dann kommt als Gottmensch, unser Held, unser Retter. Und da vermischt sich die göttliche DNA mit der menschlichen noch viel mehr. Nicht nur wie am Anfang im Garten Eden, dass er mitten unter ihnen war, mit ihnen da die Kühle des Abends genoss, sondern dass er seine DNA mit der menschlichen sogar vermischt. Und dann geht es weiter, dass er sich Menschen auswählt, seine Schüler, seine Jünger, die seine Hausgenossen sind, und dass er mit ihnen diese Familie, diese Freundschaft, das lebt. Und dann der Gemeinde als Gottes Tempel, wo Jesus der Eckstein ist. Und es hat alles mit diesem Wohnort Gottes im Himmel angefangen. Und da ist es ein physischer Ort, den wir nicht erfassen können, der unsichtbar ist, aber auf Eden war es dieser physische Ort hier auf der Erde. Und dann ist Gott heute mit uns, er ist auf mir, er ist in mir und wir können das wissen, Gott war da. Gott war da. Wenn wir ihm hier begegnen oder eben zu Hause in deiner Gebetszeit oder mittendrin im Alltag, wir uns ausrichten auf ihn, merken, hey, Gott war da. Dass er diesen Dwelling Place hat, diesen Wohnort mitten in unserem Leben. Und egal, ob das eben im Stillen, im Kämmerlein, im Verborgenen geschieht oder mittendrin beim Einkaufen oder beim Autofahren oder in der Arbeit, wo auch immer. Ich lade dich ein, dass du nächste Woche unbedingt dabei bist, wenn es weitergeht mit dem Dwelling Place, wenn wir uns das anschauen, wie sich das alles noch viel mehr intensiviert im Neuen Testament. Ja, bisher war es nochmal eine andere Sicht vom Alten Testament, wie Gott da war und wie das dann im Neuen Testament weitergeht. Und einfach die Frage, für dich möchtest du mehr von Gott? Möchtest du mehr von Gott? Im Hebräer 11, Vers 6 sagte so sinngemäß, die mich suchen, die werde ich belohnen. Die mich suchen, werde ich belohnen. Und da geht es nicht um irgendein neues Auto, eine schöne Wohnung oder alles, was wir so brauchen im Leben, sondern der größte Lohn ist Jesus selbst. Der größte Lohn ist, ihn zu kennen, ihn zu lieben, ihn zu erfahren, zu merken, dass ich sein größter Schatz bin und er mein größter Schatz ist. Jesus sagt, ist es genug, wenn ich dein größter Lohn bin? Glaubst du mir, dass ich genug bin? Dass du Erfüllung in mir findest, Antwort für dein Herz, für alle Bedürfnisse und Sehnsüchte? Einen Wunsch habe ich und eins ersehne ich mir von dir, in deinem Haus, in deiner Gegenwart zu sein ewiglich. Wir hören jetzt noch einen Song, der ist auf Englisch, aber ich habe euch die Übersetzung darunter geschrieben. Der ist ganz alt, aber das ist einer meiner Lieblingssongs, den ich schon viele Jahrzehnte kenne und bete. Und der drückt es auch nochmal in der Form so aus, was Gott da möglich machen möchte, wenn sein Wohnort, wenn seine Herrlichkeit unter uns ist.
Das war's für heute. Falls du jetzt gerne mit uns ins Gespräch kommen würdest, schau gerne auf Instagram oder auf unserer Homepage arche-augsburg.de vorbei. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast weiter verfolgst oder uns in Augsburg besuchen kommst.